Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen. In dieser Folge dreht sich alles um Musik, denn ich spreche heute mit Zoe. Sie ist Künstlerin, Singer-Songwriterin und ein Multitalent, was unterschiedliche Musikinstrumente angeht, die sie allesamt mittlerweile beherrscht. Wir sprechen über den künstlerischen Prozess, über ihre aktuellen Projekte, über ihren Social-Media-Auftritt und ihren Traum, auf einer Tournee als Vorband dabei sein zu können. Hört rein. Ja, schönen Gruß nach Hochdahl. Hallo Zoe.
Hallo Frank.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich in meine alte Heimat schalten kann und dass wir mal wieder einen künstlerischen Podcast haben, denn du bist, ich sag mal, hauptberuflich Musikerin.
Richtig, hauptberuflich Musikerin nach 2 abgeschlossenen Berufsausbildungen als Pädagogin und Diakonin habe ich mich dann doch gewagt, komplett das alles hinter mir zu lassen und in die Selbstständigkeit zu springen. Wobei mir diese Ausbildungen durchaus bei den ein oder anderen Tätigkeiten hilfreich sind. Wenn ich mit Kindern arbeite, mit Jugendlichen arbeite, ich unterrichte ja auch. Und ja, das hilft dann schon, wenn man so einen Background hat beruflich. Und da ich auch kirchenmusikalisch einiges gemacht habe, ist da auch wieder die Anbindung als ja, Diakonin im Herzen. Genau.
Genau, wir werden ja ganz viel Zeit heute auch, glaube ich, darauf verwenden, auf deine Musik, auf deine kreative Musik, natürlich auch auf die Musikschule, die du mitleitest oder mitgegründet hast, die Music Institution in Wuppertal. Und da kommt ja in der Musik, kommen ja auch, sagen wir, Gospel-ähnliche Songs vor, Kirchenglocken habe ich gehört. Also insofern, da hat man ja auch einen Bezug zur Kirche. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Mich würde erstmal interessieren, woher kommt dein Künstlername?
Oh, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe damals über eine Freundin meinen ersten Manager kennengelernt, nämlich ihr Mann. Mhm. Und der hat mich so unterstützen wollen, auch finanziell, und hat auch mein erstes Demo-Album, was ich 1997 mit so 4 Songs aufgenommen habe, 500 Stück, die habe ich dann verteilt und im In- und Ausland auch alle sehr schnell abgeben und verkaufen können teilweise auch. Der hat gesagt, du brauchst einen Künstlernamen und nannte dann Zoe. Hatte ich noch nie gehört, fand ich erstmal doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat er gesagt, also überhaupt ein Künstlernamen. Ich bin ja so ein Mensch, der sehr für authentisches Auftreten steht. Ja. Und das passte für mich erstmal nicht. Und dann hörte ich aber, dass das Leben heißt, übersetzt. Und dann habe ich gedacht, jo, das passt. Weil ich war so ein Kind, das eigentlich gar nicht leben sollte, wenn es nach meiner Oma gegangen wäre, was sie dann natürlich, als ich da war, doch, denke ich, anders gesehen hat. Aber meine Mutter war sehr jung, die war 18, ne? Und das war damals eben dann schon noch mal anders. Und Zoe, Leben, ich lebe, das hat gepasst. Und deswegen habe ich diesen Namen auch behalten, obwohl es ihn inzwischen, ich glaube, gefühlt um die 500 Mal gibt. Deswegen also, findet man mich auch nicht einfach unter dem Namen Zoe, sondern wenn man mich suchen möchte in den Streaming-Portalen, findet man mich dann eben mit Titeln, also mit dem Album Wichtig, und dann ploppen da auch die anderen einzelnen veröffentlichten Singles auf. Ja, und mit dem Logo ist es halt jetzt unverkennbar.
Genau. Das stimmt, das ist ja niegelnagelneu in wirklich sehr, sehr schicken Design, auch mit der Gitarre, richtig cool. Das ist, glaube ich, auch dein Hauptinstrument, ne? Die Gitarre, oder?
Ja, das ist richtig. Die Gitarre und die Stimme ist so das, was ich ursprünglich so mitbringe. Und im Laufe der Jahre haben sich halt andere Instrumente auch dazu gesellt, weil ich eben auch gerne meine Musik unabhängig von anderen Musikern produzieren und kreieren möchte. Mhm. Und da sind inzwischen sind das dann so um die 7 bis 8 Instrumente, die ich dann bühnentauglich oder für die Produktion halt auch einsetzen kann. Genau, aber hauptsächlich ist es Gitarre und durch die Kirchenmusik, die ja immer noch auch so teilweise mein kleines Zubrot ist, da ist es halt mehr dann Tasten, ne? Aber Klavier. Orgel ist nicht so mein Ding.
Ah, okay.
Ja, ja, das ist auch, da habe ich großen Respekt vor jedem Kirchenmusiker, der das bedienen kann. Das ist mir zu kompliziert. Aber Klavier, E-Piano, das ist dann kommt noch Bass und Schlagzeug, das sind so die Hauptinstrumente, mit denen ich dann so meine Musik ausschmücke.
Also wir waren dieses Jahr in Passau und waren auch mal in dem Dom in Passau. Und da gibt es, glaube ich, die größte Orgel, ich will jetzt nichts Falsches sagen, größte Orgel der Welt oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel tausend Pfeifen dieses Ding hat. Ich weiß gar nicht, wie man sowas spielt. Aber war schon sehr, sehr beeindruckend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe mittlerweile selten in die Kirche, aber das war schon echt beeindruckend. Aber ja, anderes Thema.
Es ist jetzt wirklich ein Instrument, was so überhaupt nicht mich anspricht. Ich habe wohl mal gute Kirchenmusiker erlebt. Da klingt es dann auch ganz ansprechend, aber es ist überhaupt nicht mein Instrument. Wie gesagt, technisch habe ich großen Respekt davor, wer das bedienen kann und da werde ich auch nie verstehen, wie das geht. Das sind ja teilweise vier Schlüssel, die man da lesen muss gleichzeitig. Das ist nicht mein Ding, ist auch nicht mein Instrument, auch vom Klang her. Da bin ich nie so wirklich mit warm geworden.
Sag mal, habe ich das richtig verstanden, das Demoband, von dem du jetzt sprachst, also wo dein Künstlername dann sozusagen das erste Mal auftauchte, das war 1997?
Ja. Da bin ich so in die Selbstständigkeit gesprungen und da hat der Holger, der ja leider ein paar Jahre später schon sehr, sehr jung mit Mitte 40 verstorben ist, da war das die erste Veröffentlichung in einem Kleinstudio in Düsseldorf und das war 1997.
Und wann hast du mit Musikspielen angefangen? Also wann hast du gemerkt, dass das liegt dir oder auch, dass nicht nur das Spielen, sondern auch das Komponieren und das Texten?
Also mein Vater hat sehr, sehr unprofessionell und sehr eigen auf einer Gitarre des Öfteren mal ein paar Lieder gespielt. Meine Schwester hat dann angefangen, obwohl sie jünger ist als ich, irgendwann mal ein paar Stunden Gitarrenunterricht zu nehmen. Das war irgendwie in der Schule integriert. Und dann wollte ich das auch unbedingt lernen. Und dann hat mich das so gepackt. Und dann habe ich nicht aufgegeben, musste aber warten, bis ich ungefähr 12 Jahre alt war. Weil es damals nicht wie heute diese halben oder Dreiviertelgrößen gab, wo Kinder eben auch mit dem mit üben können und auch mit der Gitarre dann was anfangen können, denn die normale Größe ist für kleine Kinder halt eben ja einfach, also Geigen gibt's ja auch in klein oder die Instrumente so. Das gab es damals nicht und da musste ich warten. Aber ich habe das hat in mir gebrannt, dieses Feuer, und dann habe ich angefangen zu spielen, mit einem Lehrer dann auch Unterstützung bekommen, mit wirklich mega günstigen 10 Euro die Stunde. Das ist, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und dann habe ich 5 Stunden am Tag geübt. Zwischen den Hausaufgaben, 5 Stunden am Tag, das war nichts für mich. Das war einfach, ich ging nach Hause, Gitarre üben, Hausaufgaben, Gitarre üben, Hausaufgaben, Gitarre üben. Und abends, wenn ich ins Bett ging, habe ich gedacht, morgen darf ich wieder spielen. Vor der Schule nochmal. Das war wirklich wie so ein loderndes Feuer, das hat nicht aufgehört zu brennen. Bis heute. Also heute übe ich nicht mehr 5 Stunden, das ist nicht möglich. Aber ich setze mich immer wieder gerne hin und spiele die alten Songs. Und ja, die sind halt gelernt.
Und da muss aber irgendwann gesagt haben, also ist ja alles gut und schön, hier vom Blatt zu spielen oder auch, wenn man es hinterher auswendig kann. Aber dann hast du ja irgendwie gesagt, ich will was Eigenes machen. Ne? Also dann muss ja so eine kreative Ader plötzlich bei dir aufgetaucht sein, wo du gesagt hast, boah, ich merke irgendwie, ich komme selber auf eine Melodie, oder wie muss man sich das vorstellen? Wann ist so der erste Song so entstanden?
Ich glaube, da war ich so 15, 16. Vielleicht auch 14. Und ich habe mit ein paar Freunden in einer christlichen und christlich orientierten Band angefangen. Da haben wir direkt schon eigene Songs versucht zu komponieren. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Und dann haben wir da ein paar Konzerte auch gehabt. Dann wurde daraus ein Duo. Und das war einer, der eben auch Klavier spielen konnte. Von dem habe ich auch einiges dann mit übernehmen können, also der hat mich so ein bisschen gecoacht. Und der hatte unglaublich, das war so ein kleiner Elton John, der hatte echt tolle Ideen, wie man Melodien macht. Und ich habe halt Texte gemacht. Texte war nicht sein Ding, aber Melodien. Und das hat dann auch ein bisschen abgefärbt und irgendwann ging es dann halt solistisch weiter, ja, mit dem Komponieren. Und genau, ein paar Coverbands, sowas trainiert und schult halt auch dahingehend, wie so ein Song aufgebaut ist, wie baut man was, wann, wohin, ne, wie fange ich an, habe ich ein Solo am Anfang, habe ich überhaupt ein Solo drin, mache ich eine Einleitung, fange ich direkt mit dem Refrain an, also wie ist so ein Song aufgebaut, das lernt man halt alles sehr, sehr gut, wenn man erstmal Sachen nachspielt. Ja, und dann hast du halt viel an Themen um dich rum als Jugendliche sowieso, die du dann gut aufgreifen kannst und in den Songs verarbeiten kannst. Und das war mir immer wichtig, dass das einen Bezug zu mir oder zu meinem Leben oder zu dem Leben in meinem Umfeld, Freunde, Familie hat. Das ist bis heute so. Und das hört man, glaube ich, auch in meinen Liedern, dass da, wie du ja eben schon sagtest, diese christlichen Wurzeln sind nicht zu leugnen. Da gibt es halt viel, was mit Thema Kirche oder mit Thema Glauben. Das ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Ja? Also die Institution Kirche ist sicherlich nicht gleich zu setzen mit dem persönlichen Glauben. Ist ein Ort, wo man das eben positiv oder negativ erfahren kann, sag ich mal so. Genau.
Absolut, die Erfahrung habe ich damals auch gemacht. Ich habe ja gesagt, alte Heimat ist in Hochdahl. Wir hatten damals eine super Gemeinde, einen super Pfarrer in der katholischen Gemeinde. Und dann hat man aber gemerkt, dass damals Köln und dann eigentlich auch Rom so am längeren Hebel saßen. Dann wurden die Leute abgesägt und die Laien durften dann nicht mehr viel machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da kam eins zum anderen und irgendwann war es halt dann eben nicht mehr meine Kirche, aber den Glauben hat man trotzdem. Ne?
Genau, das ist das, wo man dann sicherlich sehr, sehr, sehr viel auch an Glauben verlieren kann, wenn man sich darauf dann nur so fokussiert, ne? Was ist diese Institution eigentlich und in welchen mittelalterlichen Strukturen hängt die eigentlich noch fest? Das ist ja durchaus immer noch so teilweise.
Du hast ja gesagt, dir ist es auch wichtig, eben authentisch zu sein. Also, ja. Und das spiegelt sich ja, ich gehe jetzt mal davon aus, auch eben in den Texten wieder. Was sind denn so die Themen oder wie kommst du auf die Themen deiner Songs? Also, hat das was jetzt mit dir zu tun oder mit deinem Umfeld? Ist das was dir aufgefallen ist oder was du unbedingt schon immer sagen wolltest? Wie entsteht so ein Song thematisch?
Also am Anfang war es wirklich für mich ein Stück weit, sage ich jetzt mal so, Therapie, glaube ich, so kann ich sagen. Also so eine Verarbeitungsmöglichkeit von meinen schlimmen Erfahrungen in der Familie. Da gab es halt Alkoholmissbrauch und Gewalt viel. Und da so aus diesen Suchtstrukturen halt rauszukommen oder um da rauszukommen, habe ich das halt unter anderem in meinen Songs verarbeitet. Da ist so ein zentrales Lied, das heißt Better Ignore. Da geht es eben darum, so diese ironische Aussage, besser ignorierst du das, wenn Kinder irgendwo schreien, besser ignorierst du das, wenn da so ein Typ sich an einem Kind vergehen will. Also so Missbrauchserfahrungen sind leider auch in meinem Umfeld nicht ausgeblieben. Aber so musikalisch hilft mir das halt. Und ich glaube, dass diesen Mut zu haben, dazu zu stehen und zu sagen, ja, das ist mir passiert, aber wenn da draußen jemand Ähnliches erfahren hat, ist er nicht alleine damit. Und komischerweise, wenn ich traurig bin, dann helfen mir nicht unbedingt so Party, Abtempo, gute Laune Lieder, sondern Menschen, die dieses Gefühl beschreiben, in dem ich mich gerade befinde. Und deswegen sind die meisten Lieder bei mir eben Balladen. Ja, Vorbilder musikalisch, komischerweise fast nur männliche. Also John Denver war für mich ein Mensch, von dem ich unglaublich viele Lieder nachgespielt habe. Genauso Cat Stevens. Dann, so Klassiker wie Knocking on Heaven's Door. Dann kamen so modernere Sachen wie Green Day. Dann gab es Songs von AC/DC, dann gab es bei den Cover so halt diese rockige Schiene, aber auch so alte Schlager wie Blue, 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 Johnny Blue, das ist zum Beispiel, oder Der Junge mit der Mundharmonika, das waren so, echt? Sag ich mal, so Chansons mit Tiefgang, so ein bisschen am Conny Kram, eine authentische Geschichte, oder Die Glocken von Rom, oder Spiele von Peter Maffay gesungen, den habe ich unglaublich viel gecovert. Also da geht es schon auch um Inhalte. Das ist dann nicht so eine sag ich mal, billige Textversion von irgendwelchen, Jenseits von Eden, Nino D'Angelo. Liebe ich heute noch den Song. Das sind so Vorbilder, also die gehen so in alle Richtungen. Also diese, meine Eltern haben halt viel Schlager gehört, da ist so schon eine Wurzel da. Und ich habe halt immer nach sinnvollen Texten halt gesucht. Und im Englischen habe ich mich halt sehr viel mehr zu Hause gefühlt als in den deutschen Texten meistens.
Das wäre jetzt auch mal eine Frage von mir gewesen, weil das ist auffallend. Also es gibt das Album War of Feelings, das habe ich mir vorhin noch reingezogen. Ja. Und es gibt das Album Wichtig. Und ich sage mal, War of Feelings, eigentlich, glaube ausschließlich englische Texte.
Ist ausschließlich Englisch, richtig.
Und Wichtig, überwiegend Deutsch. Also nicht ausschließlich, glaube ich, da sind, glaube ich, zwei Englische auch noch drauf. War das eine Phase, dass du sagst, so jetzt singe ich, ab jetzt singe ich nur noch Deutsch oder ab jetzt singe ich nur Englisch? Oder ich glaube, War of Feelings war ja vorher, ne?
Ja, ich kann gar nicht genau beschreiben. Also War of Feelings war ja wirklich so eine authentische Verarbeitungsgeschichte als Konzeptalbum. Wichtig ist auch ein Konzeptalbum, aber da hatte ich tatsächlich mehr deutsche Texte. Warum das so war oder so ist, ich glaube, das kommt, wie es kommt. Das ist einfach, wenn du zwei Sprachen relativ gut kannst, also klar, Muttersprache kannst du halt gut, aber in Deutsch schreiben ist jetzt auch nicht unbedingt was einem so in die Wiege gelegt wird. Und da ich ja nun eben auch erzählt habe, ich habe viele englische Lieder gecovert. Deswegen kam mir das irgendwie vertrauter vor. Und irgendwie der Gedanke, also das ist mir auch gesagt worden, du versteckst dich da. Nee, ich habe ja jedem auch erzählt, was es heißt und wie ich das meine und auch immer nachgefragt, kann ich das so formulieren? Ist das dann auch für einen englisch sprechenden Menschen verständlich? Da war für mich eher so der Gedanke, Englisch ist Weltsprache und ich möchte eben, dass möglichst viele Menschen das verstehen können, was ich singe und nicht nur mich auf Deutsch beschränken. Das war der Gedanke.
Und wenn du so einen Song schreibst, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du den, also bevor der irgendwie veröffentlicht wird oder aufs Album kommt, nochmal mit Leuten besprichst, so nach dem Motto, versteht man, was ich da sagen möchte oder war das jetzt eine Ausnahme? Oder hast du so einen Kreis, den du das vorspielst und du dir da Feedback einholst?
Ja, das mache ich in der Regel schon, vom Verständnis her dann. Auch was die Arrangements angeht, hole ich mir da Meinungen von möglichst vielen verschiedenen Altersgruppen ein. Also da habe ich ja nur in der Familie auch die Möglichkeit. Und eben auch, was das Englische angeht, ob das richtig ist. Und da habe ich zum Glück eine Tochter, die da sehr, sehr fit drin ist, wo ich dann eben sicherer bin. Und auch eine Freundin, die es studiert hat, die mir dann da Feedback geben kann, ne, ob das dann eben sprachlich, textlich halt passt. Genau. Und ansonsten lasse ich mir aber dann ungern jetzt in einzelne Zeilen oder so reinreden. Ich frage dann einfach nur nach, wie kommt das bei dir an und wie fühlt sich das an? Und wenn jetzt grammatisch was völlig falsch ist, formuliere ich es um. Aber damals, als ich angefangen habe, 1997, da hatte ich auf der CD auch einen deutschen Song. Und da hieß es dann von einigen eher fremden Menschen, die aber meinten, sie hätten die Weisheit der Musikbranche mit Löffeln gefressen. Du kannst das nicht machen, einen deutschen Song, weil du musst dich entscheiden, entweder nur Deutsch, nur Englisch. Ja, ein paar Jahre später kam Xavier Naidoo und sang halt in einem Song Deutsch und Englisch zusammen. Und das habe ich ja inzwischen auch gemacht. Das war aber ungefähr zeitgleich entstanden. Da ist es halt schwer, sich selbst dann treu zu bleiben, sag ich mal, wenn da von außen viele Meinungen kommen. Und das spiegelt sich zum Beispiel in dem Lied, da sind wir wieder bei den Erfahrungen, La La La, was ja als Single noch gar nicht so lange veröffentlicht ist. Einmal in so einer Bandversion habe ich es ja rausgebracht und einmal eben in so einer Live-Version. Das habe ich in letzter Zeit halt ein paar Mal gemacht im Studio. Einfach nur Gitarre, Mikrofon, Verstärker. Und so wie er gesungen ist, haben wir den dann eben einfach abgemischt. Und deswegen ist der für mich als Live-Aufnahme beschrieben und ungeschnitten und einfach so dann auch veröffentlicht. So wie man ihn eben auch, wenn ich irgendwo live auftreten würde, so würde er da auch klingen. Ja. Und dann, ich suchte eigene Wege und musste Fremde gehen, weil dann jeder sagt, so tu es nicht und mach das so, wie ich das sag. Und letzten Endes möchte ich dann doch lieber auf das hören, was mein Herz sagt und nicht mich davon abhängig machen, was andere meinen.
Ja, halte ich für ganz wichtig in der Kunst. Also gerade in der Kunst, gerade wenn es darum geht, auch eigene Dinge und eigene Geschichten zu erzählen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da seinen eigenen Weg treu bleibt. Also gut, dass man da mal ein Feedback bekommt und kann man sich auch mal anhören. Und dass das grammatikalisch dann vielleicht auch richtig sein sollte, das ist auch okay. Aber die Botschaft, die du da rüberbringen willst, die muss natürlich authentisch bleiben, ganz klar.
Richtig, ja, und überhaupt gar kein Problem habe ich damit, wenn jemand sagt, oh, dein Musikstil ist nicht meiner, aber mir gefällt deine Stimme zum Beispiel oder eben auch, mir gefällt die Musik gar nicht, kann da nichts mit anfangen. Das ist also was, wo ich ganz gut mit umgehen kann. Nur wenn dann einer meint, er müsste halt meine Kunst zu seiner Kunst machen, das ist halt dann schwierig. Also ich weiß jetzt, wie man das am besten vermarktet und wie man da am besten, du musst das so und so machen. Das funktioniert nicht für mich.
Dann aber beim Thema Musikstil, Zoe, da habe ich mal eine Frage, weil das fällt mir unglaublich schwer. Ich höre ja echt viel Musik, also meine Richtung ist eher so tatsächlich Blues, Rock, so, das sind so die Sachen, die ich am liebsten höre. Ja. Und also ich finde das bei dir, also ist es so Singer-Songwriter, ist es Folk, ist es
Gospel,
ist es Funk, ist es Blues, also ist es Rock, also ich kann das gar nicht einordnen. Ja, wie würdest du das einordnen? Welchem Genre fühlst du dich da zugehörig?
Also es ist populär orientierter Folk-Rock, Pop, Gospel, angehaucht mit Country-Elementen. So, es ist so eine Mischung.
Ja, habe ich doch richtig gesagt.
Es ist schon so eine Fusion, aber ich bin durchaus so diesem Blues-Rock-Singer-Songwriter-Style sehr verbunden und die Songs, die ich jetzt gerade in Produktion habe, du sagst ja, du hast War Feelings gehört, da ist der letzte Song How Precious Life Can Be, den habe ich gerade nochmal in einem etwas rockigeren Abtempo-Kleid fertig, der kommt so in 2 Wochen raus. Und da bin ich gerade so dabei, dann durch also in meinem Ordner sind ja viele Songs gereift. Ich gehe mit manchen Liedern wirklich sehr lange schwanger, bevor ich die raushaue. Oder dann eben greife ich dann alte Songs auf wie jetzt und bearbeite die nochmal neu, wo ich so denke, jetzt ist es eigentlich so, wie ich es eigentlich haben wollte. Und dann im Moment ist es eher wieder so diese Blues-Rock-Richtung. Also schon so so ein bisschen, ich will jetzt nicht, also angehaucht, wirklich nur angehaucht, Status Quo, ne? Die sind ja auch so ein bisschen Bluesrock. Die habe ich auch viel gecovert.
Also bin ich ja schon gespannt, was da rauskommt.
Ja, das ist schon wieder so ein bisschen was anderes. Aber musikstilistisch festlegen lassen für alle Zeiten würde ich mich eh nicht wollen. Also ich habe auch so Songs, die wirklich so richtig ins Schlagergenre gehören. Und dann habe ich aber auch Songs, wo ich denke, da müsste ich so eine Metal-Band mal dran, weil ich das spieltechnisch nicht hinkriege, und den mal so richtig hart produzieren, also so ein bisschen noch rockiger, als ich das sonst so mache.
Ja, also wenn ich richtig informiert bin, kennst du ja Doro Pesch, also bekannt als Doro, hier aus Düsseldorf.
Richtig.
Die hat doch eine Metal-Band, die könnte das doch machen.
Ja, die hat aber auch viel zu tun gerade. Also wir sind uns ja begegnet auf einem auf einer Veranstaltung vom Deutschen Rock- und Popmusikerverband, wo ich im Finale Show eröffnet habe und mit Doro Pesch zusammen getroffen bin und sie dann gesagt hat, Mensch, dein Song Liar, der ja auch auf der War of Feelings CD ist, ja, gefällt mir so gut. Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe ihn zumindest als ersten für ihn gehört. Spotify war irgendwie genau sehr seltsam sortiert.
Nee, das ist der zweite Song. Liar ist der zweite Song. Kampfel ist erst. Liar, und den fand sie so gut, dass sie gesagt hat, hey, lass uns doch mal Musik zusammen machen. Und ich wusste überhaupt nicht, wer Doro Pesch ist. Und habe auch dann gedacht, ja, laber du mal, das machst du doch sowieso nicht. Und und dann rief die aber 4 Jahre später an, hey Zoe, ist Doro, ich wollte doch mal vorbeikommen und wir können doch mal gucken, ob wir einen Song zusammen machen. Kramen wir mal in deinem Ordner und so. Und dann ist die bei uns in Hochdahl auf der Couch gesessen und dann haben wir da zusammen einen Song geschrieben über ein paar Tage und sie hat ein paar Stunden Gitarrenunterricht genommen und ja, so hat das angefangen. Und You're My Family ist leider bisher der einzige gemeinsame Song, aber der hat ein paar hunderttausend Aufrufe durchaus. Ja. Vielleicht wird es ja auch ein Hit, man weiß es nicht.
Ja,
ja.
Jetzt, also, nachdem die Leute das hier nochmal wissen, bestimmt.
Ja, so hat es halt angefangen. Aber die Musik und die Musikrichtung war mir völlig unvertraut. Und sie hat mir dann erstmal einen Einblick gegeben in ihre ganze Geschichte. Und wir haben DVDs geguckt. Und ja, dann habe ich einen alten Song von mir ausgekramt. Der hat ihr so gut gefallen. Und dann haben wir den umgeschrieben, ein bisschen umgetextet. Und dann war You're My Family geboren. Ach, und sie hat dann eine andere Assoziation zu, auch eine sehr authentische, weil so ihre Fangemeinde, das ist wie eine riesige Familie, sagt sie, die Metalheads, das sind einfach so herzliche Menschen und so treue Menschen. Und bei mir ist es halt so die Familie, die ich halt, ne, zu der Zeit ja gerade frisch hatte. Hm. Ich glaube, unser Sohn war da noch nicht geboren, aber unser Kind, erstes Kind halt. Und Das war toll, da so eine Gemeinsamkeit und so eine Zusammenarbeit gestartet zu haben. Genau.
Ja, interessant. Ja, du hast das vorhin mal gesagt. Ich hatte mir nämlich vorhin, also erstmal, du hattest eingangs gesagt, man findet dich schlecht. Ich kann das bestätigen.
Ja, wobei ich jetzt inzwischen, wenn ich meinen Namen eingebe, das hängt, glaube ich, in den Streamingdiensten auch mit da zusammen, wie viele monatliche Zuhörerinnen und Zuhörer man hat. Die sind bei mir tatsächlich jetzt schon bei 888. Da war ich sehr erstaunt. Die sind in den letzten 2 Wochen haben die sich verdoppelt. Und ich glaube, da greift dann irgendwann so ein Algorithmus, dass du dann da erscheinst. Und jetzt bin ich ja auch verifizierte Künstlerin. Da ist es vielleicht auch einfacher. Aber im Zusammenhang mit dem Album Wichtig findet man mich immer.
Okay, also jetzt habe ich aber dann, wie gesagt, ein bisschen reingehört und dann unter anderem auch diese Live-Songs oder ja, die Live-Songs, die du da reingebracht hast. Und das hast du ja gerade nochmal erklärt, das ist auch gut so, weil ich dachte immer so, hey, wo ist denn das Publikum?
Genau. Ne? Ja,
oder Live-Songs sind immer so irgendwie auf der Bühne, ja. Schrammel und das Publikum johlt. Und jetzt hast du es ja erklärt, okay, das war jetzt ungeschnitten quasi, also so wie du es gespielt und gesungen hast, ist es aufgenommen worden, veröffentlicht worden, ne?
Richtig, genau.
Okay.
Ja, das verstehe ich halt auch unter Live. Ich hatte halt dann nur 2 Zuschauer oder Zuhörer dann, ne? Aber dieses Live-Feeling ist ja trotzdem dann da. Wenn ich im Studio etwas produziere, ist es halt produziert, aber wenn ich halt, also die Live-Alben, die verkauft werden als Live-Alben, die sind auch sowas von nachbearbeitet, ne? Da wird dann nochmal das Solo drüber gespielt oder der Applaus von der anderen Show nochmal mit reingemischt oder. Also da wird auch viel gefuscht. Aber ich wollte mit dem Live-Charakter einfach nur signalisieren, es ist halt einfach so, wie man mich so mit Gitarre antrifft, so ist es halt ungeschönt und eben nicht perfekt produziert, sondern einfach so klingt es dann ganz reduziert mit Gitarre und Stimme.
Mhm. Genau, das heißt also, die Leute, die dich mal hören wollen, finden die dich auf allen gängigen Streaming-Portalen oder kann man die Musik auch kaufen oder wie sieht das aus?
Ja. Beides. Also alle Streaming-Portale, auch bei YouTube. Also man kann es bei YouTube ganz kostenlos auch, da läuft halt Werbung davor. Einfach, da ist halt kein Video in dem Sinne, sondern es ist einfach nur ein Bild und dann der Song. Genau, und in allen Streaming-Portalen, die erweitern das immer weiter. Also inzwischen ist es halt ist sogar Tidal, das ist ja noch relativ neu, das kenne ich noch gar nicht so genau, das Portal. Auch wenn das jemand bei Instagram oder bei TikTok verwendet, die Musik, dann würde ich da auch irgendwie für vergütet werden, wenn das einer in seinem Video dann verwendet. Ne? Also da sind, also die Plattform oder die Organisation, die das möglich macht, ist eine angeschlossene Abteilung an die GEMA angeschlossen, nennt sich Music Hub. Jeder, der selber Musik veröffentlichen möchte und die ganzen Einnahmen für sich halt behalten möchte, bis auf einen ganz kleinen, ich glaube 10% Anteil ist das, der bleibt dann bei denen für die Bearbeitung und fürs Bereitstellen. Andersrum ist es sonst, bleiben 10% ungefähr beim Künstler. Also da ist das Verhältnis dann schon sehr, sehr viel fairer. Genau, die erweitern das die ganze Zeit, dass da wirklich jede Plattform auch mit reingenommen werden kann.
Okay. Ja. Das heißt, 97 angefangen, 2022 haben wir jetzt. Die Folge wird Ende 22 ausgestrahlt. Das heißt, Zoe, du hast 35-jähriges Bühnenjubiläum.
So könnte man es nennen, wenn ich denn jetzt in den letzten Jahren auch so viel auf der Bühne gemacht hätte. Habe ich aber nicht, weil ich tatsächlich mich da doch mehr um meine Familie und um Ehe und die Musikschule gekümmert habe. Und jetzt so weit bin, dass ich sagen kann, die Kinder brauchen jetzt nicht mehr 24/7 die Mama. Ja, die Große ist jetzt volljährig, der Jüngste ist 16. Da kann ich dann jetzt wieder mehr mich darauf konzentrieren. Und man sieht ja an Peter Maffay und an anderen älteren Menschen, dass es nicht zu spät ist, auch mit 70 noch auf der Bühne zu stehen. Also von daher bin ich da jetzt wieder bereit und willig, eben mehr mich auch in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Ja, das ist cool, weil die Zeit zwischen den Alben, die fand ich persönlich sehr lang. Ja, also ja. Das waren, glaube ich, waren da zehn Jahre?
Zehn Jahre, ne? Ist richtig, ja.
Und normalerweise bringen die Künstler ja so alle 2-3 Jahre ein neues Album raus. Also ich will jetzt hier schon mal
werden sie
bisschen dazu werben dafür, dass wir nicht wieder 10 Jahre warten müssen.
Ja, die jetzt sind es ja eigentlich, also Alben kauft ja heute kaum noch jemand. Deswegen sind so diese Möglichkeit, das über die Streaming-Portale jetzt so zu veröffentlichen, die habe ich ja jetzt erst seit einem Jahr. Mhm. Hab ja aber schon über 60, also Dezember, ist es noch nicht mal ein Jahr. Im Dezember habe ich angefangen, Mitte Dezember, also eigentlich kann man sagen Januar bis jetzt, ja. Einnahmen generiert und aus wenn das nur Streaming ist nicht jetzt irgendwie was, wo man viel mit verdient, aber man kann eine große Zuhörerzahl sich damit schon aufbauen. Absolut. Es sind aber über 60.000 Streams schon und das ist eine Menge für jemanden, der jetzt keine Auftritte hatte in der Zeit und einfach nur über sag ich mal, persönliches Anschreiben von Freunden und dann Weiterempfehlungen. Und das Lustige ist, ich kann ja selber sehen, wer in welchem Land, also nicht wer, aber in welchem Land halt die Musik gehört wird. Und der ein oder andere TikTok-Radio-Sender hat halt schon mal meine Songs dann gespielt auf Request. Ne? Gesagt, hier kannst du mal von Zoe den und den Song spielen. Dann kam der plötzlich da und dann sind da 30 Zuhörer live bei TikTok und im Internetradio eben auch noch mal ein paar. Und ich gucke dann in meinen Statistiken, das kann ich selber einsehen, da ist dann in Indien, in Neuseeland, in Australien, in Amerika sind es inzwischen immer sehr regelmäßig so um die 100 pro Woche, die da gestreamt werden und das ist ganz lustig zu sehen und ich finde es viel spannender zu sehen, welches Land kommt noch dazu. Also ich bin da glaube ich bei über 40 Ländern schon, wo die Musik mal gespielt wurde und das finde ich total spannend, dass man das dann selber sehen kann und irgendwann kannst du halt richtig, ne? Boomen und dann sind es plötzlich, geht es dann in die Hunderttausender. Das ist zumindest das Ziel, dass das sich ausbreitet.
Und dann machst du ja eine Welttournee,
würde ich hoffe ich sagen, doch. Ne? Erstmal
also, wenn die dich hier da wieder. Hören.
Das ist tatsächlich wirklich ein Traum, einfach mal auch mit entweder mit einer bekannten Band dann mal so im Vorprogramm zu tun, zu touren. Ja. Ne, da wäre so Silbermond, Peter Maffay, Ed Sheeran, so diese Kategorie oder Johannes Oerding auch oder Sarah Connor. Das wären so die die Bands oder die Stilrichtung, wo ich mir vorstellen kann, auch im Vorprogramm ganz gut aufgehoben zu sein. Musikalisch auch. Und natürlich selber zu touren. Ich habe ja mit dem Logo so das auf einem großen Tourbus und so, da träume ich schon von. Das werde ich auch nicht aufgeben, bis ich zumindest mal so eine kleine Tour, die hatte ich ja Anfang der 2000er in Amerika, so eine kleine Clubtour. Ach. Stellt man sich dann immer so ganz wild und groß vor. Es war eine kleine Band, die eben nicht viel bekannter als hier so eine lokale Band halt war. Die hatten aber auch eigene Songs und dann eben in so kleinen Pubs haben die gespielt und ich habe dann mit denen zusammen da Musik gemacht in 3-4 Locations und bin aber dann auch an einer, ohne die Band in einer Location gewesen, wo Linda Ronstadt, glaube ich, gespielt hat auch. Und der Besitzer, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich habe draußen gestanden, gespielt, auch einen deutschen Song gespielt, auch auf Request. Und dann kam der mit dem Rollstuhl gefahren und brachte mir einen Pott voll Geld. Und ich habe gedacht, wo hat der das her? Die sagt ja, ich habe drinnen, habe ich Gäste sitzen. Und da drinnen war alles voll. Draußen war kein Mensch, aber drinnen war alles voll. Die haben alle meine Musik gehört und da kamen dann irgendwie so $50 oder was zusammen. Und ich war völlig geflasht und habe gesagt, nein, ich kann das nicht annehmen. Ne? Er ist mit dem Rollstuhl rumgefahren, hat für mich gesammelt. Und das war ihm ganz wichtig, dass ich das Geld nehme.
Oh, cool.
Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Also so einmal, das sagt ja, wenn so Musiker behaupten, sie waren in Amerika, ne, wenn du einmal in Amerika warst, dann hast du es geschafft. So. Dabei sind die dann auch irgendwie nur in so einem kleinen Nest gewesen und haben irgendwo was gemacht. Aber es klingt halt immer toll. Ich war schon in Amerika.
Ja. Aber Live-Auftritte in Deutschland hattest du doch auch schon, ne?
Ich hab auch hier sehr, sehr große Live-Auftritte gehabt, also beim Bulmker-Festival in Gelsenkirchen mit Radio auf der Bühne und so. Da waren in dem Park um die 20.000 Leute. Also da ist das auch schon richtig groß gewesen, ja.
Hat man da nicht dann ein unglaubliches Lampenfieber, wenn man das so gar nicht gewohnt ist?
Ehrlicherweise nein. Die großen Bühnen sind für mich einfach, da bist du ja weit weg vom Publikum. Und dann machst du dein Ding und du fühlst dich einfach allein wegen dieser Aufmachung schon wie ein Star und hast keinen Lampenfieber. Aber wenn du, sag ich mal, in so einer ganz kleinen, ebenerdigen Location bist, wo die Leute dir direkt auf die Füße treten könnten, da bist du nervöser, weil du das Gefühl hast, so du kriegst die Stimmungen und die Schwingungen von denen ab und mit und dann machst du dir Gedanken, oh, wie kommt das jetzt an und wenn der jetzt da mit den Augen blinzelt, meint er jetzt was auf dich bezogen oder, also das ist viel, viel schwieriger, finde ich. Und macht mich viel nervöser, wenn ich so ein kleines Publikum habe und die dann zu kriegen, also Massen zu begeistern, sagt ja auch eigentlich jeder Comedian und so, Massen zu begeistern ist einfacher als halt so kleine Gruppen von Leuten. Ja, und Nervosität ist, also im gesunden Maß ist man immer ein bisschen aufgeregt, klappt alles, ne, bist du gut vorbereitet, aber
klar,
das macht eigentlich eher dann so diesen Adrenalinkick, dass du wach bist. Genau.
Erzähl doch mal was zu deinem Social Media Auftritt, weil du hast, also, oder ich habe hier so zwei Accounts bei Instagram, soemusic.de und soemusic and more.
Ah ja, diesen soemusic and more, den wollte ich eigentlich löschen, aber irgendwie habe ich das nicht hingekriegt.
Also, okay.
Das sagte ich ja vorhin schon am Anfang, sofern du das nicht rausgeschnitten hast. Technisch bin ich halt immer sehr interessiert und so, aber selber die Technik so umzusetzen, das ist nicht so mein Ding. Ich habe auch mit diesen Media Sachen immer noch Probleme, technisch. Ne? Wenn ich ein TikTok-Video mache, ich fange da immer wieder von vorne an. Und der soe-music.de, da ist jetzt das einheitlich bei Instagram, bei Facebook. Das muss ich halt als Seite dann natürlich machen. Ich kann das nicht als mit meinem Hauptaccount bei Facebook nicht. Und bei Instagram und TikTok habe ich das komplett angeglichen. Und der einzige Unterschied zur Website ist halt jetzt, das eine ist der Unterstrich bei den Social Media Kanälen. Ja. Und auf der Website ist es halt dann das Minus.
Okay, so alles klar. Ich werde das hier. Ich werde das hier in den Shownotes, werde ich das natürlich verlinken.
Ja.
Und dann verlinkt man natürlich auch nur die relevanten Accounts. Also gerade die jetzt, sag ich mal, so zum Abschluss freigegeben sind, die lassen wir raus.
Ja.
Welche Projekte stehen aktuell an bei dir?
Also ich bin im Moment immer wieder sehr regelmäßig im Studio und in Köln mit dem lieben Piet, der ja auch mein Album Wichtig mit aufgenommen und mit teilweise mit arrangiert und produziert hat.
Ja.
Und da arbeite ich eben an diesen bandarrangierten Songs weiter, nehme die halt hier zu Hause in Vorproduktion auf und lasse das dann mit ihm oder mische das dann mit ihm und seiner Unterstützung halt dann so, wie ich es dann ganz gerne auch veröffentlichen möchte. Ja. Das kann ich eben nicht alleine, da bin ich auf Hilfe angewiesen. Und das ist so, dass ich da so mindestens einmal im Monat einen neuen Song raushaue oder einen überarbeiteten alten aus meinem Repertoire dann ja in einem etwas neuen Kleid dann veröffentlichen.
Cool.
Da bin ich gerade dran.
Ja.
Und parallel dazu versuche ich jetzt, das ist jetzt geplant, die Radiostation mal anzuschreiben, jetzt wo ich so eine Zuhörerschaft aufgebaut habe auf den Streamingdiensten. Das macht halt nichts, macht halt keinen Sinn, wenn da erstmal nur steht zwei Zuhörer oder so. Aber jetzt mit fast an die 1000 aufgerundet, da kann ich dann sagen, hier wollte er nicht mal mich irgendwie vorstellen als Singer-Songwriter.
Ja.
Und dann werde ich hier die lokalen Radiostationen, Radio Neandertal, WDR 2, WDR 4, so was es dann noch so gibt, dann mal anschreiben und mal nachfragen, ob es da eine Möglichkeit gibt, mich da auch zu präsentieren. Und dann geht es hin an die Live-Auftritte. Da bin ich halt jetzt dran, zu gucken. Da war ich noch vorsichtig, wirklich auch wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte.
Klar.
Dieser Unsicherheiten, ne? Wie planst du das jetzt? Aber das zeichnet sich ja jetzt ab, dass das auch möglich sein wird. Und dann möchte ich natürlich, sag ich mal, so lokale Feste, kann ich mir auch vorstellen, in Hahn, da gibt es ja immer auch dieses Sommerfest. Und so hier in der Gegend zu gucken, dass ich wieder mich da auch präsentieren kann. Live.
Also wir haben zwei eigentlich recht coole Geschichten. Also einmal ist es ja natürlich der Haner Sommer, also wo auch ein Bühnenprogramm stattfindet.
Genau.
Also da wird ja so ein Strand aufgeschüttet und da kann man chillen und dann Live-Auftritte verfolgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wir haben auch den Rockin' Rooster Club, der, sagen wir mal, sehr regelmäßig Musikprogramme oder Kleinkunstprogramme oder so auch bringt.
Ich habe davon gehört. Das ist mir, kommt mir bekannt vor.
Also kann ich dir auch gerne Kontakt geben, weil die haben sehr, sehr regelmäßig Bands und Künstler auf der Bühne stehen.
Sehr gerne.
Das ist eine sehr coole Location bei uns hier in Hagen.
Ja. Ja, wir sind ja, du hast ja, normalerweise fragst du ja deine Podcast-Teilnehmer immer, was verbindet sie mit Hahn?
Ja.
Das Interessante bei mir ist ja tatsächlich, telefonisch bin ich Hahnerin. Also wir haben
ja,
tatsächlich,
stimmt,
die Festnetzvorwahl ist Hahn, also sozusagen, da sind wir dazugeordnet. Und natürlich ist so die lange Freundschaft zu dir, natürlich durch meinen Ehemann entstanden, klar. Ja. Aber da ist halt mein Musikschulpartner, der ist auch aus Hahn. Ja, da sind ganz, ganz viele Anbindungen. Genau, das ist hier schon auch eine Wurzel, die sich da schon auch hinstreckt.
Das stimmt. Diesmal wollte ich nur tatsächlich mal den Schwerpunkt in der Begrüßung auf Hochdahl legen, weil das mache ich
ja,
so selten.
Ja, weil du da auch die auch Wurzeln hast. Ne?
Ja, klar.
Nachbarstadt.
Ja, ja, klar. War meine Kindheit und Jugend, die ich da verbracht habe. Und ja, bin ja auch da zur Schule gegangen. Ne? Also insofern, das war auch eine coole Zeit. Also erinnere ich mich auch immer gerne dran. Genau. Projekte hat mal, kurze Frage nochmal zu den Alben, die, wenn die aufgenommen wurden oder jetzt, wenn du die neu arrangierst, machen da andere Musiker dann auch mit oder spielst du jetzt mittlerweile alle Instrumente selber und die werden dann zusammengemischt?
Bei den aktuellen, jetzt immer wieder in gewissen Abständen veröffentlichten Singles ist es so, dass ich das alles selber mache.
Boah.
Also Schlagzeug programmiere ich mit einem sehr, sehr guten Superior Drummer, heißt das. Das ist einfach ein Plugin, wo aber die Schlagzeugspuren halt real life eingespielt worden sind, die man dann als Sequenzen halt einfach verwenden kann.
Da hast du nicht gerade gesagt, du bist technisch nicht versiert?
Ja, das ist das, wo mich dann der liebe Pete halt immer auch ein bisschen coacht, wie ich das dann verwenden kann. Und ich mache nur die Basics, also bearbeitet mit den richtigen Sounds. Und da gibt es halt noch andere Plugins. Da gibt es dann diese Hansa Studio Sounds, die man dann da draufpacken kann und das verändern kann. Oder wenn ich ein Klavier aufnehme, dann hat er da halt andere Möglichkeiten im Studio, die Tasten halt wirklich echt klingen zu lassen.
Aha, okay.
Und es gibt wohl ein, zwei Refrain-Teile oder Background-Sachen, wo ich dann meine Tochter mal frage, wenn es um Klaviertasten geht. Die spielt schon sehr, sehr kreativ und manchmal eben auch besser als ich. Hatte ja eine gute Lehrerin. Von klein auf hat die auch so multi-instrumentalistisch sich da weiterentwickelt. Und die ziehe ich mir dann schon mal ran und sage, hast du eine Idee, da irgendwie eine zweite, dritte Stimme mit Streichern was zu machen? Und dann gibt es da so, wo wir, ja, Teile, wo wir zusammenarbeiten. Und die CD, wichtig, die ist halt wirklich mit Band damals. Da war ich mit Band im Studio und habe mir da, ja, den professionellsten ist halt mein Musikschulpartner, der Marcel Weisheit, der hat halt getrommelt und die anderen Musiker waren eher so, sag ich mal, semi-professionell unterwegs, beziehungsweise sogar Gesangsschülerinnen von mir sind da beide mit auf der CD. Das ist ein anderes Arbeiten, als wenn du dir jetzt da Profis einkaufst. Aber das war für mich auch so eine authentische Geschichte, wo ich gedacht habe, das passt einfach. Und obwohl das offiziell gesagt so eine Low-Budget-Production ist, ne, wenn man da insgesamt so von 5.000 bis 6.000 Euro redet, oder eben so eine CD-Produktion, wo du halt, weiß ich nicht, wirklich so von der Plattenfirma was finanziert kriegst, da bist du schon bei 20.000 bis 30.000, wenn du es richtig machst. Ne?
Mhm.
Und da ist halt ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis zustande gekommen. Da bin ich immer noch sehr glücklich drüber, dass das so so gut geworden ist. Und das verdanke ich unter anderem eben auch dem Marcel, weil der den Pete kannte und der hat den Kontakt hergestellt und gesagt, hier hast du einen Engineer, mit dem kannst du wirklich gut arbeiten. Und ja, das ist ja bis heute so, dass ich da einfach mich so warm und herzlich empfangen fühle in dem Studio, dass ich da einfach auch gut abliefern kann. Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, auch so eine Grundvoraussetzung, ne, dass man sich da auch wohlfühlt. Ne?
Richtig, genau. Da brauchst du dann ein, zwei Takes und dann ist das Lied drin und ansonsten bist du halt dann irgendwie gehemmt und dann brauchst du, weiß ich nicht, drei, vier Tage bis so ein Lied und das kostet halt dann Geld. Das ist Blödsinn.
klar. Der Name Weisheit ist in Hahn ja auch bekannt.
Ja.
Ne? Also insofern ja. Auch da nochmal ein Bezug zu Hahn.
Genau, richtig. Ja, das ist tatsächlich.
Und mit dem Marcel, erzähl doch mal ganz kurz nochmal zu der Music Institution in Wuppertal. Das ist ja auch noch ein Projekt von dir, ne? Mit dem Marcel nicht, zusammen. Ne?
Genau, das ist eigentlich eine Idee gewesen, die wirklich von Marcel kam. Der hatte damals ja sich gemeldet bei mir, weil ich einen Schlagzeuger suchte. Und da haben wir uns so kennengelernt. Und dann hat er irgendwann mal gefragt, hör mal, sollen wir nicht eine Musikschule zusammen machen? Weil er wohl wusste, dass es halt als Schlagzeuger, er hat es ja studiert wirklich, also richtig gelernt. Und ich habe es halt so autodidaktisch alles gemacht, aber ich hatte halt die pädagogische Ausbildung. Und dann haben wir halt uns zusammengetan, einen Businessplan geschrieben, uns beraten lassen, wie macht man sowas. Dann haben wir nach finanziellen Mitteln gesucht. Und da kann ich mich auch daran erinnern, dass du da einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hast, uns nämlich zu erklären, wie man einen Businessplan denn am besten
Ich erinnere mich, haben wir damals zusammengesessen,
Genau. Und dann sind wir durch die Gegend gefahren. Ich glaube, bestimmt ein Jahr lang haben wir nach Räumlichkeiten gesucht und in Wuppertal haben wir sie dann gefunden, weil einfach da früher die Musikhochschule drin war und deshalb die Voraussetzungen, Schallschutztüren in jedem Raum, Tageslicht, das war einfach eine Voraussetzung, die du sonst nirgendwo hast. Und der Mietspiegel in Wuppertal ist vergleichsweise mit Düsseldorf halt mehr als die Hälfte billiger. Das ist einfach eine super Sache gewesen. Ja, wir wussten, dass wir damit nicht reich werden, aber wir haben uns gewagt und wir leben immer noch. Uns gibt es immer noch und wir haben auch immer noch Schüler und wir haben auch einige Dozenten bei uns gehabt, auch bekannte Dozenten, die dann auch selber den Schritt gewagt haben, eine Musikschule aufzumachen. Also zum Beispiel der Gitarrist von Frieda Gold war da. Der hat eine eigene Musikschule. Der ehemalige Gitarrist von Ray Garvey war mal da. Der hat, weiß ich aber jetzt nicht, ob der auch eine Schule aufgemacht hat. Und dann war hier der Songschreiber und Bandkollege, also von den Söhnen Mannheims, von Xavier Naidoo mal da. Also wir haben schon einige prominenten Leute, Patricia Kelly war mal da, da waren die unterwegs, also sie mit ihrer Familie sozusagen, hat Musik in Musikschulen dann so kreatives Songschreiben angeboten. Und ich weiß noch, dass ich da gesagt habe, hey, wenn ihr die Kelly-Family wieder zusammentrommelt, ihr werdet alles abräumen. Und das ist ja danach auch passiert.
Stimmt.
Das war irgendwie, ich werde nicht die Einzige gewesen sein, die ihr das gesagt hat, aber das war so in meinem Gefühl, dass die da wieder durchstarten werden. Und das ist so schön zu wissen, dass die da einfach zu Besuch war in der Schule, der Schlagzeuger von Starlight Express, der war da und auch hier der Schlagzeuger von Beatrice Egli, der aktuelle hat ein paar, ich glaube 2 bis 3 Mal war der bei uns und hat so Tipps und Tricks, ne, wie man als Schlagzeuger sich weiterentwickelt und worauf, wie man übt und.
Gut, aber das ist auch, wäre aber auch jetzt für jemanden, der jetzt einfach nur ein Instrument erlernen möchte, wäre das auch die richtige Wahl dann bei euch dann, ne?
Richtig, wir haben also im Rock-Pop-Bereich auf jeden Fall. Wir hatten früher vor ein paar Jahren noch auch sehr, sehr gute Dozenten, die eben im klassischen Bereich auch was angeboten haben. Aber das bieten wir inzwischen jetzt nicht mehr an, sondern wir sind mehr so auf den Rock- und Pop-Bereich spezialisiert. Wobei natürlich, wenn jemand sagt, der möchte bei uns da klassischen Unterricht geben, ist er auch herzlich willkommen als Dozent. Aber wir sind schon mehr so fokussiert auf erstens Einzelunterricht, weil wir diese Individualförderung sehr, sehr schätzen. Und dann eben doch mehr so im Rock-Pop-Bereich.
Genau. Okay, ich verlinke das Ganze auch in den Shownotes.
Sehr gerne.
Wenn da jemand Lust hat, mal vorbeizuschauen oder reinzuschnuppern oder sich mit euch in Kontakt zu setzen, dann können die das gerne tun.
Genau.
Zoe, das war's schon. Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Ich denke mal, wir haben dich ein bisschen näher kennengelernt. War mega spannend, wo wir überall dran vorbeigekommen sind an den Themen. Ich wünsche dir vor allem, dass dein Traum entweder erstmal als Vorband und später dann auf Welttournee bei deinen ganzen TikTok-Fans, dass das wahr wird. Und drück dir ganz fest die Daumen für die Projekte, die jetzt anstehen. Und freue mich jetzt auf mehr Posts und mehr Gedöns auf deinen Social-Media-Kanälen.
Ja, vielleicht sollte ich mich da ein bisschen mehr trauen und nicht gleich so einen perfektionistischen Anspruch an den Tag legen. Einfach machen.
Genau.
Super. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die Podcast-Einladung und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute. Bin ganz gespannt auf die Folge und auch auf die weiteren Folgen und die weiteren Gäste, die du einlädst.
Ganz lieben Dank.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.